bloß nicht zu lange warten. Es gibt eben einen ganz klaren Zusammenhang zwischen dem Krisenstadium und auch den Sanierungschancen. Häufig erlebe ich das leider, dass gerade im Startup-Bereich die Unternehmen einfach in diesem Krisenstadium schon ganz, ganz weit fortgeschritten sind. Ganz viele Lieferanten wollen nicht mehr zusammenarbeiten, die Kunden sind genervt, viele wichtige Mitarbeiter, gerade die Guten, haben das Unternehmen vielleicht schon verlassen. Dann ist es auch für einen vorläufigen Insolvenzverwalter sehr, sehr schwierig, irgendwie daraus noch eine Sanierungsoption zu machen.
So geht Startup mit Nina Annika Klotz.
Hallo und herzlich willkommen zu So geht Startup und zu einer relativ aktuellen Folge, denn wir sprechen heute über ein Thema, das bei uns in der Redaktionskonferenz seit Beginn des Jahres immer öfter aufschlägt. Insolvenzen. Wir waren uns tatsächlich am Anfang gar nicht sicher, ist das jetzt verzerrte Wahrnehmung oder ist das Zufall oder eben auch nicht. Mittlerweile bin ich eigentlich überzeugt, dass es ein Fakt ist. In den letzten Monaten haben mehr und mehr Startups Insolvenz angemeldet oder zumindest mehr als in den Zeiten zuvor. Aber vielleicht kann meine wilde These ja mein Gast heute hier bestätigen oder über den Haufen werfen, denn mehr Startup-Insolvenzen müssten für ihn eigentlich mehr Arbeit bedeuten. Bei mir ist heute Dr. Hans-Joachim Berner zu Gast, Partner in der Kanzlei Wilmer Köster, und er ist Insolvenzverwalter. Heißt, wenn eine Firma pleite geht, dann muss er kommen und aufräumen, vollkommen platt gesprochen und vermutlich auch ein bisschen falsch, denn das weiß ich sogar, pleite darf man eigentlich gar nicht sagen, wenn eine Firma Insolvenz anmeldet, aber die genauen Details wird er mir später dann noch erklären. Wir wollen darüber sprechen, was ein Insolvenzverwalter eigentlich genau macht, warum eine Insolvenz nicht immer unbedingt das schlimmste und überhaupt der loweste Punkt in der Laufbahn einer Firma sein muss und natürlich auch, wie der ganze Prozess dann so aussieht. Deshalb also erstmal, lieber Hajo, schön, dass du da bist. Du bist extra angereist zu uns hier nach Berlin. Vielen Dank und herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, Nina. Ich freue mich, hier zu sein.
Hajo, wie stellst du dich auf Partys vor, wenn so darüber gesprochen würde? Was machst du beruflich? Sagst du, du bist Anwalt oder sagst du direkt, ich bin Insolvenzverwalter?
Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Normalerweise beantworte ich die so, als Insolvenzverwalter ist man ein bisschen der Partyschreck. Ja. Ich hoffe, dass wir heute vielleicht den einen oder anderen Mythos irgendwie zum Insolvenzverfahren vielleicht aufklären können, weil der steckt ganz tief in den Köpfen drin. Und genauso ist es auch. Normalerweise werde ich dann immer gefragt, bin ich jetzt irgendwie der Vollstrecker, irgendwie, der irgendwie dafür sorgt, irgendwie Unternehmen unter die Erde zu bringen, oder bin ich der Pleitegeier oder der Totengräber? Alles schöne Mythen. Also tatsächlich auf einer Party ist es meistens ein Downer.
Mhm. Das heißt, dann sagst du es auch nicht oder gibst du es immer zu?
Doch, ich gebe es offen zu. Es ist ein wunderschöner Beruf.
War das immer dein Berufswunsch?
Tatsächlich wollte ich immer Rechtsanwalt werden. Das habe ich jetzt ja auch geschafft. Der Beruf des Insolvenzverwalters ist aber doch in ganz, ganz vielen Punkten nochmal sehr, sehr unterschiedlich von dem eines Rechtsanwalts. Und ich kann nochmal sagen, für mich ist es mein Traumberuf.
Sehr schön. Erzähl doch mal, wie ist der genaue Weg dahin? Du hast ja gesagt, du bist Rechtsanwalt, also vermutlich das Jurastudium ist der erste Schritt. An welcher Stelle entscheidet man sich dann, wo es hingeht?
Also bei mir war das so. Ich habe Jura studiert und im Referendariat dann ein Startup selbst gegründet im Kaffeebereich. Und habe meine Leidenschaft fürs Unternehmertum entdeckt. Und als ich diese Leidenschaft entdeckt habe, habe ich mir überlegt, dass ich das gerne verbinden möchte, auch mit meiner juristischen Ausbildung. Und habe mich so ein bisschen informiert, was es für Möglichkeiten gibt, an der Schnittstelle einfach von Wirtschaft und Jura wirklich zu agieren. Und dabei ist mir aufgefallen, so eine echte Schnittstellentätigkeit gibt es gar nicht in vielen Bereichen. Entweder man ist Wirtschaftsanwalt, dann ist man aber eigentlich Jurist. Mhm. Oder man geht in die Unternehmensberatung, dann ist man aber eigentlich nur noch auf der Wirtschaftsseite unterwegs. So eine Schnittstellentätigkeit, wo man wirklich juristisches Fachwissen braucht, ganz fundiert. Und auf der anderen Seite aber eigentlich unternehmerisch tätig ist, managementmäßig. Das gibt es in ganz wenigen Bereichen und das ist für mich der Beruf des Insolvenzverwalters.
Das ist spannend. Ich hätte jetzt sonst als erstes gesagt, die Verbindung wäre der Unternehmensanwalt, also so der Inhouse-Counsel zu sein. Aber der ist ja dann immer eher so der Bremser, ne?
Der ist eher so der Bremser und würde ich auch sagen, der wird hinzugezogen eigentlich, wenn es um die juristischen Themen in einem Unternehmen irgendwie geht. Und ist sehr, sehr juristisch tätig. Mir war es wichtig, diese Leidenschaft für das Management, für das Unternehmerische mit einzubringen. Und das ist im Insolvenzverwalterberuf sehr, sehr stark vertreten.
Mhm. Wann spezialisiert man sich dann da im Jurastudium?
Ich habe mich tatsächlich ziemlich früh spezialisiert, im Jurastudium selbst noch nicht, aber im Referendariat. Man muss ja nach dem Jurastudium noch 2 Jahre Referendariat machen mit verschiedenen Stationen. Und da ich zu Beginn des Referendariats dieses Unternehmen gegründet habe und dann tatsächlich bei einer Insolvenzverwalterkanzlei angefangen habe zu arbeiten, habe ich sehr schnell gemerkt, das ist das Richtige für mich und habe mich dann auch komplett schon darauf spezialisiert.
Und was ist denn mit deinem Unternehmen passiert?
Das gibt es immer noch und das begleite ich jetzt mittlerweile im Gründungsbeirat.
Ah ja, okay, also hat nicht Insolvenz angemeldet.
Nein, auf gar keinen Fall, das läuft gut.
Sehr gut. Erzähl mir doch mal so von deinen ersten Schritten dann in der Kanzlei, wo du als Insolvenzverwalter gelernt hast sozusagen. Was waren so die ersten Mandate, die dich beeindruckt oder vielleicht auch mitgenommen haben?
Also ich sage immer, der Insolvenzverwalter, das ist ein Lehrberuf. Mhm. Dann hat man ja vielleicht auch ein Misskonzept in der juristischen Ausbildung in Deutschland insgesamt. Man lernt erstmal, macht erstes Staatsexamen nach 5, 6 Jahren, dann macht man 2 Jahre Referendariat, dann ist man Anwalt, aber eigentlich ist man für die Praxis jetzt noch nicht so richtig geeignet. Und da der Insolvenzverwalter so ein besonderer Beruf ist, mit so einem ganz bestimmten Skillset, was man eben können muss, gilt das da nochmal im ganz besonderen Maße. Und deswegen führt der Weg immer dazu, dass man bei einer Insolvenzverwalterkanzlei anfängt, erstmal für andere Insolvenzverwalter tätig ist. Man nennt das dann Schattenverwalter, man ist quasi der eigentliche Verwalter, der Rechtsanwalt, der die Arbeit macht, der hinter dem Insolvenzverwalter irgendwie steht und seinem Schatten so ein bisschen agiert. Deswegen auch ein Begriff, den ich eigentlich gar nicht so gerne mag. Aber die Insolvenzverwaltung zeichnet sich tatsächlich dadurch aus, dass man da schon sehr, sehr früh ganz, ganz praktisch arbeitet, sehr, sehr früh viel Verantwortung bekommt und auch so ein bisschen ein Stück weit ins kalte Wasser geschmissen wird. Das ist so die Erfahrung von den viele Kollegen irgendwie berichten.
Kannst du mir das noch ein bisschen genauer erklären? Was sind denn dann so Aufgaben, die der Schattenverwalter macht? Also von dem, was du beschrieben hast, stelle ich mir so vor, ja, da ist halt irgendwie auch so Schwarzbrotarbeit zu tun, während der ältere Insolvenzverwalter da so drüber sitzt und halt verwaltet. Aber was genau sind die Arbeiten, die du dann da tagtäglich gemacht hast?
Hinter jedem Verfahren stehen andere Menschen, andere Unternehmen, andere Geschäftsmodelle, andere Herausforderungen, die man auch hat. Und je nachdem liegen die Schwerpunkte eben auch ganz woanders. Und ganz allgemein kann man vielleicht sagen, man arbeitet mit Menschen in einer Krisensituation. Und man ist der Spezialist, der Experte, der denen an die Seite gestellt wird, um diese Krisensituation mit denen gemeinsam zu meistern. Und deswegen ist die erste Aufgabe, die man als Insolvenzverwalter hat, kommunizieren und aufklären.
Ist das manchmal auch eine traurige Arbeit, mit Menschen in Krisenzeiten zusammenzuarbeiten? Also ich meine, da sind ja sicherlich auch welche dabei, die einfach enttäuscht sind oder sogar auch verzweifelt, weil ihr Unternehmen gegen die Wand gefahren ist.
Das ist so. Also der Job ist tatsächlich an der einen oder anderen Stelle auch menschlich herausfordernd. Ich habe es ja eben schon gesagt, wir haben es mit Menschen in Ausnahmesituationen zu tun. Besonders greifbar wird das für mich eigentlich immer in den Betriebsversammlungen, der Mitarbeiterversammlung. Das macht man ganz zu Beginn. Das ist jedenfalls uns sehr, sehr wichtig, dass wir mit als erste Amtshandlung alle Mitarbeiter einmal zusammenrufen und die informieren. Einfach informieren, was passiert mit dem Unternehmen, was ist hier passiert, was sind die nächsten Schritte, wie kann es weitergehen. Und dort hat man natürlich dann ganz viel zu tun mit den Ängsten und den Sorgen, die einfach entstehen können, wenn der Arbeitsplatz verloren geht oder das eigene Unternehmen. Ja, das sind eben die Stakeholder, die da betroffen sind. Und wir glauben, dass es umso wichtiger ist, dass man offen mit einer solchen Situation umgeht. Ganz offen, ganz transparent, keine falschen Versprechungen macht, die Leute abholt, wo sie sind und empathisch auf sie auch eingeht.
Hatte ich das am Anfang deiner Karriere vielleicht dann doch auch mal persönlich mitgenommen, so eine Situation, so eine Betriebsversammlung, in der man dann so schlechte Nachrichten überbringen musste?
Tatsächlich gelingt es mir ganz gut, damit professionell umzugehen. Für mich bedeutet Empathie, dass man die Gefühle des anderen in dieser Situation ernst nimmt, aber die daraus folgende Handlung, was man dann tut, das muss man eben einfach auf einer professionellen Ebene dann sehen und damit kommunizieren. Aber klar ist, ernst nehmen und auch dann an der Stelle nicht immer zu nah an sich ranlassen, weil man eben auch eine Aufgabe hat. Und es wichtig ist, dass einer auch in diesem Prozess den kühlen Kopf bewahrt.
Mhm. Und vielleicht ja auch so ein bisschen erklärt, das hattest du ja auch eingangs schon angedeutet. Also viele denken ja vielleicht, oh Gott, das Unternehmen hat jetzt Insolvenz angemeldet, das ist pleite, alles ist vorbei. Aber das muss ja gar nicht unbedingt so sein.
Nein, überhaupt nicht. Also da sind wir eigentlich bei einem Mythos des Insolvenzverfahrens. Mhm. Also den beschreiben wir immer mit Antrag gestellt und alles vorbei. Ja, und das ist leider eine Misskonzeption, die in den Köpfen vorherrscht. Warum ist das so? Das Insolvenzverfahren oder Insolvenz generell hat ein Imageproblem. Das haben wir uns lange Jahre erarbeitet, indem es früher ja auch zutreffend Konkurs hieß. Ja? Mhm. Es gab auch eine Konkursordnung bis 1999. Und in diesen Konkursen war es dann eben üblich, dass man das Unternehmen auch abgewickelt hat. Und erst 99 gab es dann so einen Paradigmenwechsel von dem Konkurs hin zur Insolvenz. Man hat auch extra ein neues Wort gesucht. Und in diesem Insolvenzverfahren geht es ganz maßgeblich darum, das Unternehmen zu erhalten. Und Paragraph 1 der Insolvenzordnung beschreibt das auch. Der Erhalt des schuldnerischen Unternehmens ist eines der Kernanliegen des Insolvenzverfahrens. Und das deutsche Insolvenzrecht ist tatsächlich sehr, sehr modern und sehr, sehr leistungsfähig aufgestellt, um dieses Ziel zu erreichen.
Das heißt, du bist mehr ein Aufräumer als ein Abwickler.
Aufräumer ist nicht ganz das richtige Wort. Ich würde tatsächlich sagen Sanierer.
Lass uns doch mal gemeinsam den Prozess von einer solchen Insolvenz durchgehen. Ich vermute mal, ein guter Punkt, um anzufangen, wäre wahrscheinlich der, in dem ein Unternehmer, eine Unternehmerin merkt, wir haben ein massives Problem, wir sind bald nicht mehr zahlungsfähig oder vielleicht wir sind nicht mehr zahlungsfähig. Wann sollten die Unternehmer reagieren und was ist da in dem Moment zu tun?
Genau, also was du ansprichst, ist die Grenze von einer normalen Unternehmenskrise bis zur Insolvenz. Die Insolvenz ist letztlich der letzte Schritt und wir unterscheiden eigentlich zwei Gründe, ab wann man insolvent ist. Mhm. Also insolvent kann man sein, wenn man zahlungsunfähig ist. Das ist eigentlich relativ einfach beschrieben, wenn man seine Schulden, die fällig sind, nicht bezahlen kann mit der Liquidität, die einem zur Verfügung steht. Dann ist man zahlungsunfähig. Auf der anderen Seite kann es auch sein, dass man die Vermögensgegenstände, die man im Unternehmen hat, dass die nicht mehr ausreichen, um alle Schulden, die man hat, zu decken, unabhängig davon jetzt, ob sie fällig sind oder nicht. Wenn diese Situation dazu führt, dass man irgendwann in die Zahlungsunfähigkeit reinrutscht, dann ist man auch überschuldet. Und diese beiden Themen muss man fortlaufend als Unternehmer abklopfen. Muss ich eigentlich ständig darüber Gedanken machen, reicht eigentlich meine Liquidität noch aus, um meine fälligen Verbindlichkeiten zu zahlen? Und wenn ja, wie lange? Das setzt natürlich voraus, dass man entsprechendes Liquiditätscontrolling auch macht, was viele leider nicht machen. Mhm. Aber wenn man das macht, dann weiß man, okay, in diesem Moment ist es jetzt gekippt. Ich habe jetzt nicht nur einfach eine Unternehmenskrise, eine herausfordernde Situation, vielleicht ein Momentum, wo eine drohende Zahlungsunfähigkeit vorliegt, sondern ich bin tatsächlich jetzt schon in die Zahlungsunfähigkeit reingerutscht. Ab diesem Moment hat man grundsätzlich 3 Wochen Zeit, um einen Insolvenzantrag zu stellen. Und dann geht's weiter. Dann, wenn man diesen Insolvenzantrag gestellt hat beim Insolvenzgericht, dann kommt der vorläufige Insolvenzverwalter ins Spiel.
Wenn ich sehe, okay, mein Konto ist gerade nicht gedeckt genug, um eine anstehende Rechnung zu bezahlen, aber ich weiß, da ist ja ein Kunde, der überweist mir ganz bald noch was, der ist mir noch was schuldig, deshalb melde ich da jetzt nichts an. Ist das dann ein Fehler?
Das kann ein Fehler sein. Ein Fehler, der leider relativ häufig gemacht wird. Wichtig ist, dass man auf Unternehmensebene alle seine Zahlungsströme einfach im Griff hat, dass man weiß, okay, diese eine fällige Schuld, die kann ich jetzt vielleicht nicht bezahlen. Das muss nicht zwangsläufig problematisch sein, wenn man genau weiß, in einer Woche kommt aber Geld. Ja, kommt genug Geld rein, um auch in der Zukunft weiterlaufen zu können. Nur häufig, das zeigt die Erfahrung, ist es eben nicht nur so eine einfache Liquiditätslücke, wie wir das nennen, sondern es ist tatsächlich eigentlich ein ausgereiftes Problem, insbesondere bei Startup-Unternehmen leider, die tatsächlich mehr oder weniger von Finanzierungsrunde zu Finanzierungsrunde denken und in der Zwischenzeit die Probleme, die aufkommen, möglicherweise nicht komplett ernst nehmen. Das ist dann ein Problem. Wenn man Liquiditätslöcher immer nur zeitweise stopft, kann das insbesondere dazu führen, dass man eben diesen Tatbestand der Überschuldung auch noch mitnimmt und vergisst. Und wenn man einen Insolvenzantrag nicht stellt, obwohl man es muss, kann man in vielerlei Hinsicht Probleme bekommen.
Wie und wo stellt man diesen Antrag?
Den Antrag, den stellt man beim zuständigen Amtsgericht. Das kann man im Internet herausfinden, welches ist das Insolvenzgericht, was für mich zuständig ist. Und wenn man die Webseite recherchiert, dann kann man dort auch ein Antragsformular runterladen, was einigermaßen selbsterklärend ist. Trotzdem empfehle ich jedem Unternehmer, wenn er in eine solche Krisensituation reinkommt, sich professionelle Hilfe zu nehmen.
Also ein Anwalt.
Ein Anwalt oder für viele ist es ein betriebswirtschaftlicher Berater erstmal, der sich mit Insolvenzthemen auskennt und einfach mal die Lage checkt. Selbst wenn es nur eine erste Unternehmenskrise ist. Denn eins ist ganz klar, dieser Paradigmenwechsel, den wir hatten vom Konkurs zur Insolvenz, der ist auch dadurch geprägt, dass man eigentlich möchte, dass Unternehmer möglichst frühzeitig das Insolvenzverfahren nutzen. Und denn die Erfahrung zeigt, je früher man sich mit den Krisen in einem Unternehmen auseinandersetzt und handelt, je früher man möglicherweise auch ein Insolvenzverfahren dann anstrengt, desto besser gelingt letztlich eine Unternehmenssanierung.
Wenn dieser Antrag eingereicht ist, was passiert dann mit dem?
Der Antrag wird dem zuständigen Richter vorgelegt. Zuständig ist ein Richter beim Insolvenzgericht und der bestimmt einen vorläufigen Insolvenzverwalter. Also ganz grob gesprochen kann man sagen, dass sich ein Insolvenzverfahren so in 2 Phasen einteilt. Es gibt einmal Phase 1, das vorläufige Insolvenzverfahren, und dann gibt es die Phase 2, das ist das eröffnete Insolvenzverfahren. Im vorläufigen Insolvenzverfahren geht es eigentlich in allererster Linie darum, das Unternehmen zu sichern. Und mein Partner Malte Köster schreibt das immer so, Das ist eine rechtliche Käseglocke letztlich, die über das Unternehmen einmal gestülpt wird. Man hat das Unternehmen und in dieser Situation der Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung hat man ja tatsächlich auch viele Probleme. Ist häufig mit Zwangsvollstreckungsmaßnahmen konfrontiert oder mit Kunden, die nicht mehr weiter die Sachen abnehmen wollen, weil sie Sicherheiten wollen, Lieferanten, die nicht mehr weiterliefern. Also in vielerlei Hinsichten große Probleme. Und um diesem Unternehmen erstmal eine Atempause zu verschaffen, gibt es dieses vorläufige Insolvenzverfahren. Dieses vorläufige Insolvenzverfahren funktioniert so: Der Richter ordnet an, ab jetzt gilt vorläufiges Insolvenzverfahren. Der Geschäftsführer kann nur noch handeln mit Zustimmung des vorläufigen Insolvenzverwalters. Das ist dann eben auch der erste Moment, in dem mein Team und ich dann ins Spiel kommen. Wir sind eben die Sanierungsexperten an der Seite des Unternehmers, helfen denen und sorgen unter der Käseglocke erstmal dafür, dass die Grundlagen einer Sanierung überhaupt geschafft werden können. Also wir beruhigen alle Leute, wir klären auf, wir sorgen dafür, dass die Mitarbeiter irgendwie auch im Boot bleiben. Da gibt es eine ganz wunderbare Hilfe im deutschen Sozialrecht, das Insolvenzgeld. Besser irgendwie ausgedrückt, früher hieß es Insolvenzausfallgeld. Das war eigentlich noch ein bisschen plastischer beschrieben. Das bedeutet letztlich, dass man in so einem Insolvenzereignis für 3 Monate die Löhne und Gehälter über die Insolvenzgeldkasse bekommt. Und auch das ist eben unter dieser Käseglocke eine ganz besonders gute betriebswirtschaftliche Erleichterung. Der vorläufige Insolvenzverwalter kann also sagen, ich kann jetzt den Betrieb fortführen, ohne die vollen Personalkosten aufbringen zu müssen. Die werden mir zur Seite gestellt, eben durch diese Insolvenzkasse. Und das ist ein ganz wesentlicher Bestandteil. Man verschafft eine Atempause, gerade zu Beginn des Verfahrens. Es ist sehr, sehr rummelig am Anfang. Irgendwie ganz viele wollen wissen, wie es überhaupt funktioniert. Für die meisten ist es ja auch das erste Mal, dass man mit einem Insolvenzverfahren zu tun hat. Und die wissen einfach nicht, was zu tun ist. Da sind dann eben mein Team und ich dafür da, um das alles zu erklären. Und sobald sich das so ein bisschen der Staub gelegt hat, richtet man dann auch seinen Fokus darauf, wie man so ein Unternehmen sanieren kann. Idealerweise ist diese Unternehmenssanierung, zu der wir gleich gerne noch ein bisschen was sagen können, dann im vorläufigen Insolvenzverfahren auch schon abgeschlossen und dann beginnt letztlich Phase 2. Das ist das eröffnete Insolvenzverfahren. Im eröffneten Insolvenzverfahren, da ist dann eigentlich das Stichwort Aufräumen und Verwerten. Das heißt, man hat ja noch ganz viele Restanten letztlich, mit denen man auch noch was tun muss. Also zum Beispiel, wenn jetzt ein Investor das Unternehmen aus dem Insolvenzverfahren herausgekauft hat, hat man möglicherweise trotzdem noch laufende Mietverträge oder andere Verträge, die der Investor nicht übernehmen wollte. Oder möglicherweise braucht er auch nicht alle Tische und Stühle, die da rumstanden, sondern hatte eigene. All das muss ja irgendwie aufgeräumt werden. Das muss verwertet werden. Man muss sich darüber Gedanken machen, was mache ich mit diesen Rechtsverhältnissen? Und das ist eine Aufgabe dann im eröffneten Insolvenzverfahren. Und man muss sich auch Gedanken darüber machen, wer überhaupt Gläubiger ist. Dieses Insolvenzverfahren dient ja als zweiter Punkt eben auch dazu, die Gläubiger des Unternehmens eben gleichmäßig zu befriedigen. Und da muss man eben geprüft werden, wer ist überhaupt Gläubiger, wer darf daran teilnehmen, an den Quotenausschüttungen, die der Insolvenzverwalter letztlich dann später vornimmt. Und das ist die sogenannte Insolvenztabelle und das ist auch einer der wesentlichen Aspekte, die man dann im Vorlauf im eröffneten Insolvenzverfahren durchzuführen hat. Und wenn das dann alles abgeschlossen ist, dann ist das Insolvenzverfahren durch.
Wenn du in ein Unternehmen reinkommst, wie orientierst du dich? Also was für Unterlagen brauchst du erstmal? Brauchst du dann erstmal Zugang zu allen Bankkonten? Dann hast du gesagt, für dich sind ja selbst so Sachen relevant, wie viele Tische und Stühle gibt es da? Also du musst ja eigentlich Einblick in alles bekommen in allerkürzester Zeit.
Ganz genau. Das ist ja das, was ich eben ganz zu Beginn des Gesprächs einmal gesagt habe. Das ist unendlich vielfältig, weil jedes Unternehmen ist irgendwie anders organisiert. Ja? Es ist aber so, dass so ein paar Gemeinsamkeiten gibt es meistens doch. Man muss sich erstmal vor Ort hinfahren. Das ist sowieso das Allerwichtigste. Also das war zu Corona-Zeiten eine große Herausforderung, dass man eben auch gar nicht überall einfach hin konnte und dann nur mit den wesentlichen Verantwortlichen in so einem Unternehmen auch einfach nur telefonieren konnte oder das per Videokonferenz machen konnte. Das hat die Arbeit schon beeinträchtigt. Wir haben es geschafft, aber es war nicht gut. Viel, viel wichtiger ist für mich eigentlich tatsächlich in dem Moment, in dem so eine Beauftragung kommt. Die kommen häufig unangekündigt, muss man sagen. Da ruft der Richter an und sagt, hier, ich habe ein Verfahren für dich, bitte leg los. Dann muss man seinen kompletten Tages- und möglicherweise auch Wochenplan komplett über den Haufen werfen, fährt dann dahin.
Woher weiß der Richter, dass du Kapazitäten hast? Und kannst du auch was ablehnen von den Mandaten, die da kommen?
Bei größeren Verfahren wird vorher einmal nachgefragt. Man hat auch Möglichkeiten, auf die Person des Insolvenzverwalters als Antragsteller in gewissem Ausmaß Einfluss zu nehmen, also so, dass gerade größere Insolvenzverfahren eigentlich nicht völlig irgendwie unangekündigt kommen, aber es ist trotzdem so, dass es sehr, sehr kurzfristig sein kann. Und ablehnen, das kann und muss man, wenn man keine Kapazitäten hat, weil ansonsten kann man so einer Verantwortung nicht gerecht werden. Aber wir haben eine große Einheit so, dass wir das zum Glück eigentlich nicht müssen.
Also der Richter kommt und sagt, hier ist das, dann fährst du erstmal hin, verschaffst dir einen Überblick, soweit du kannst. ist es auch immer an dir, dann eben diese Mitarbeiterversammlung, von der du auch schon sprachst, einzuberufen und den Mitarbeitern quasi ein Status-Update zu geben, wo die Firma steht? Oder kann auch der Gründer, die Gründerin sagen, ich mache das mal lieber selber?
Also das ist eine ganz beliebte Frage zu Beginn, die immer kommt. Soll ich das selber machen oder soll ich da irgendwie warten auf den vorläufigen Insolvenzverwalter? Insbesondere, wenn der Antrag gestellt ist. Es dauert ja manchmal noch ein bisschen. Also man stellt den Antrag und dann wird er beim Gericht vorgelegt. Und je nachdem, wie gut das Gericht organisiert ist, beziehungsweise wie schnell einfach die Abläufe beim Gericht sind, dauert es eben auch. Manchmal gibt es auch noch Rückfragen zum Antrag. Also so einen Antrag, den vollständig auszufüllen, ist manchmal auch gar nicht so einfach. Und wenn dann alles durch ist, dann kann das sein, dass das mal, keine Ahnung, 1-2 Tage dauert. Und in dieser Zwischenzeit wird der Unternehmer oder der Gründer eben tatsächlich einfach auf glühenden Kohlen. Häufig ist die Situation ja auch schon sehr, sehr angespannt. Die Mitarbeiter haben möglicherweise schon 1-2 Monate keine Gehälter mehr bekommen und sitzen eben auch dem Gründer im Nacken, zu Recht. Und in dieser Situation werde ich häufig gefragt, ja, soll ich jetzt schon mal irgendwie informieren? Und die klare Antwort ist nein. Also es ergeben sich derart viele Folgefragen, die ein Gründer oder ein Unternehmer überhaupt gar nicht beantworten kann. Genau dafür gibt es ja den vorläufigen Insolvenzverwalter. Auf den muss man dann warten. Und häufig ist das so, dass wenn ich in ein Unternehmen reinkomme, ist es mehr oder weniger meine erste Amtshandlung, halbe Stunde, Stunde mit der Geschäftsführung ganz schnell einen Überblick mir zu verschaffen und dann aber auch die Mitarbeiterversammlung einzuberufen und mich vor alle zu stellen. Denn in dieser Mitarbeiterversammlung bekommt man ja auch ganz, ganz viel raus. Also einerseits ist es einfach, finde ich, ganz, 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 ganz wichtig, dass man die Mitarbeiter mitnimmt und die auch aufklärt, insbesondere über dieses Insolvenzgeld. Was bedeutet das? Irgendwie, wie sieht der vorläufige Insolvenzverwalter hier die Sanierungschancen? Muss ich mir einen neuen Job suchen? Muss ich mich arbeitslos melden? Wie geht es hier überhaupt alles weiter? Ich habe hier Unsicherheit. Ich möchte nächste Woche in Elternzeit gehen. Geht das im Insolvenzverfahren? Es gibt unendlich viele Fragen. Und um die einfach vernünftig zu klären, muss man diese Betriebsversammlung eben ganz, ganz zeitnah einberufen. Ich mache das eigentlich immer am ersten Tag.
Mhm. Holst du denn auch jemand aus dem Unternehmen, der sich da auskennt, der dir einfach auch dann hilft, in den folgenden Wochen an alle Unterlagen zu kommen, die du brauchst, an alle Informationen zu kommen, die du brauchst?
Ja, unbedingt. Also es ist eben auch noch so einer dieser Mythen, die ich ja häufig schon angesprochen habe, des Insolvenzverfahrens. Wenn ich einen Antrag gestellt habe, bin ich jetzt auch als Geschäftsführer oder als Gründer sofort irgendwie die Kontrolle los. In der Phase 1, in diesem vorläufigen Insolvenzverfahren, ist das nicht so. Man handelt gemeinsam mit dem vorläufigen Insolvenzverwalter. Wir nennen das jetzt rechtlich etwas sperrig Zustimmungsvorbehalt. Das bedeutet, der Geschäftsführer handelt weiter. Es ist aber nur dann wirksam, wenn der vorläufige Insolvenzverwalter eben auch zustimmt. Man handelt also im Team. Und ich habe festgestellt, dass es eigentlich überhaupt gar nichts bringt, irgendwie als vorläufiger Insolvenzverwalter autoritär von oben an diese Themen heranzugehen. Das entspricht überhaupt gar nicht unserer Philosophie, sondern dass man die Unternehmer mitnimmt. Und ich bin ja auch in erster Linie dafür da, um diesen Unternehmern gerade in gewisser Weise den Rücken frei zu halten, eben auch von vielen administrativen Tätigkeiten, von denen die irgendwie keine Ahnung haben. Kein Unternehmer weiß, wie man jetzt eine vorläufige Insolvenzverwaltung, das Berichtswesen vernünftig macht, wie man eine Insolvenzgeldvorfinanzierung zum Beispiel anschiebt, geschweige denn, was das überhaupt ist. Und dafür bin ich dann in erster Linie da und eben auch einfach mit Best Practices an der Hand zu gehen und dem zu helfen. Zum Beispiel, nächste Frage, wie geht man mit Presseanfragen zum Beispiel um? Mhm. Ja, also das ist ein wichtiges Thema. Viele Unternehmer meinen, ach, bitte auf gar keinen Fall. Dann wird ja allen bekannt, dass ich jetzt im Insolvenzverfahren bin. Das ist sowieso bekannt. Und es ist dann in dieser Hinsicht immer gut, wenn man irgendwie offen die Kommunikation auch führt.
Sind denn deine Erfahrungen nach Gründerinnen und Gründer oder Unternehmer kooperativ in der Phase oder ist da nicht auch ganz viel Enttäuschung, verletzter Stolz, vielleicht auch irgendwie so eine Ablehnung einfach dir gegenüber, der du jetzt da reinkommst in das Unternehmen, das ja eigentlich seins ist?
Ich glaube, dass man als Insolvenzverwalter nur Erfolg haben kann, wenn man eine gewisse kommunikative Kompetenz mitbringt und auch Spaß an Kommunikation hat. Und ich habe den Eindruck, dass es mir ganz gut gelingt, in diesen Gesprächen die Leute mitzunehmen, davon zu überzeugen, es ist jetzt, wie es ist. Ja, wir haben jetzt hier im Insolvenzverfahren eben diese Situation. Ich stehe jetzt an deiner Seite. Wir müssen die Entscheidungen jetzt gemeinsam treffen. Aber eben dann den Blick auch sehr schnell zu richten auf die Chancen, die damit verbunden sind. Mit dem Insolvenzverfahren und so einer Sanierung im Insolvenzverfahren sind eben ganz, ganz viele Chancen verbunden. Und je besser man eben zusammenwirkt, desto höher sind eben auch diese Chancen. Und mein Eindruck ist es gerade bei Startup-Unternehmen, bei denen häufig eine große Leidenschaft gerade im Gründerkreis irgendwie dabei ist und für die das häufig ja auch das Geschäftsleben schon neu ist und nicht nur das Thema Insolvenz. Also gerade dort nehme ich eigentlich häufig wahr, dass man eher so eine Art Team-Spirit schafft. Also dass man sagt, so, ich bin jetzt da, ich helfe euch jetzt und wir schaffen das gemeinsam.
Was sind denn so Visionen, die du denen dann aufzeichnest? Gibt es so Art Blaupausen, die vielleicht gerade im Startup-Bereich oft Sinn machen?
Also tatsächlich ist das so, dass die Sanierungschancen im Insolvenzverfahren enorm gut sind, gerade im Startup-Bereich. Warum ist das so? Erstens habe ich ja schon davon gesprochen, dass man diese 3 Monate Insolvenzgeldzeitraum hat. Das ist eben wirklich unter der Käseglocke eine Phase, in der man sich eigentlich erstmal gar keine große Sorgen um die Betriebswirtschaft machen kann. Man hat den vorläufigen Insolvenzverwalter an seiner Seite und kann sich erstmal darauf konzentrieren, dass wieder alles irgendwie reibungslos läuft. Das ist einfach, das nimmt häufig schon ganz, ganz viel Druck weg und schafft eben auch mentale Freiräume dann überhaupt, um sich über die Zukunft irgendwie nochmal Gedanken zu machen und man nicht nur die ganze Zeit absorbiert zu sein von den Sorgen jetzt um die Liquidität und irgendwie, was jetzt alles passiert, wenn das nicht klappt. Das ist also der Punkt 1, dass man eben diese Zeit der Käseglocke hat. Und dann zweitens ist es so, ohne jetzt allzu rechtstechnisch werden zu wollen, kann man im Insolvenzverfahren letztlich das Unternehmen veräußern, ohne die Altlasten mitzunehmen. Das heißt, man kann alle wesentlichen Vermögensgegenstände, die man braucht, um dieses Unternehmen zu betreiben, die Tische, die Stühle, aber selbstverständlich auch Lizenzen und was weiß ich, was man eben braucht, an betriebsnotwendigen Vermögen kann man veräußern. Die Schulden bleiben zurück, werden im Insolvenzverfahren abgewickelt und dieser neue Rechtsträger, der startet komplett schuldenfrei, mit einem ganz, ganz frischen Start. Und im Startup-Bereich gibt das eben insbesondere auch die Möglichkeit, den Gesellschafterkreis nochmal neu zu strukturieren. Denn dieses neue Unternehmen, was dann letztlich erwirbt, ganz häufig sind dabei dann auch alte Gesellschafter noch dran beteiligt. Es gibt kein Verbot, dass ein Unternehmer, der im Insolvenzverfahren ist oder der gegründet hat, jetzt 50-prozentiger Gesellschafter, ist auch später an der Nachfolgelösung nochmal mit dran beteiligt. Das ist sogar der Regelfall. Gerade bei Startup-Unternehmen ist es so, dass die Startup-Unternehmer ja eine besondere Kompetenz haben, die sie brauchen, um diesen Fortbestand des Unternehmens zu garantieren. Man kann deswegen quasi die Gesellschafterstrukturen neu sortieren und einfach komplett einen frischen Start nochmal hinlegen.
Aber sag mal, ist da nicht auch ein gewisses Risiko drin, dass einer der Investoren eine Firma absichtlich in die Insolvenz laufen lässt, weil er beispielsweise eine Finanzierungsrunde platzen lässt, verschleppt oder sonst was, um dann eben in dieser Sanierungsphase Assets für sich zu sichern, die er dann günstiger quasi bekommt?
Das ist mit Sicherheit ein Risiko. Ich würde aber sagen, es ist eher ein theoretisches Risiko. Es begegnet mir in der Praxis nicht häufig, also dass jetzt ein Investor sagt, auch das lasse ich jetzt irgendwie mal in die Insolvenz laufen. Denn häufig sind ja solche Unternehmen auch einfach sehr komplex. Wenn man so agiert insgesamt, würde ich niemandem empfehlen. Denn man kann ja eben auch die wesentlichen Player in so einem Unternehmen dadurch auch verprellen einfach. Mhm. Und man ist häufig auch auf die Gründer insbesondere wie angewiesen, die mit ihrem Engagement, mit ihrem Know-how, häufig einzigartiges Know-how, was bei Startup-Unternehmen vorhanden ist, auch weitermachen. Wenn man eben das macht, um die rauszudrängen und dann das Unternehmen fortzuführen, das kann klappen, aber das ist tatsächlich eher selten.
Mhm. Das heißt, meistens sind dann erfolgreiche Sanierungen, dass du die guten Assets rausverkaufst quasi, versuchst damit noch die Schulden zu decken. Was passiert mit dem Rest? Das ist doch sicherlich auch eine große Sorge von Gründerinnen und Gründern, dass sie dann privat haften für Schulden, die in ihrer Firma aufgelaufen sind?
Also erstmal ist es so, dass das häufig eine Sorge ist, die Gründer und Unternehmer dann auch umtreibt. Was ist eigentlich mit mir? Was bedeutet das für mich? Und ja, es gehört eben auch dazu zu sagen, in so einem Insolvenzverfahren, in einer Krise, hat man relativ viele Haftungsrisiken. Vor allem dann, wenn man den Absprung nicht schafft, wenn man nicht sieht, dass man insolvent ist und dann weitermacht. Das ist dann Insolvenzverschleppung und die ist also nicht nur strafbar, sondern die ist insbesondere auch total haftungsbewehrt. Und das kann dann eben dazu führen, dass man auch privat als Unternehmer dann Probleme kriegt. Aber allgemein ist es erstmal so, die meisten Unternehmen sind ja als GmbH ausgestattet oder ausgestaltet, also als Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Grundsätzlich gibt es erstmal eine Trennung der Vermögenssphären zwischen dem Unternehmer und dem Unternehmen. Das ist so, dass der Insolvenzverwalter der GmbH nicht einfach sagen kann, jetzt gehe ich aber auch mal den Gesellschaft daran. Das funktioniert nicht einfach ohne weiteres. Da braucht man dann irgendwie quasi Haftungsnormen, die greifen. Oder was ich tatsächlich im Startup-Bereich häufig antreffe, ist, dass die Unternehmer, die sehr überzeugt sind von ihrer Idee, eben auch für Kredite, die sie dann in Anspruch nehmen, bürgen zum Beispiel oder private Sicherheiten stellen. Die werden dann selbstverständlich fälliggestellt.
Mhm. Bei der Insolvenzverschleppung würde ich gerne nachfragen, ist das auch Teil deiner Arbeit herauszufinden, ob die vorliegt? Denn das ist ja nicht immer ganz trennscharf irgendwie zu erkennen. Man kann ja nicht sagen, wusstet ihr das da schon? Die sagen, nein, wussten wir nicht. Und dann sagt eine andere, doch, ihr wusstet das da.
Ja, ich muss herausfinden, wann ist die Insolvenzreife, so nennen wir das, eingetreten. Das brauche ich aber gar nicht unbedingt nur, um jetzt Haftungsansprüche gegen irgendwelche Geschäftsführer oder Gründer geltend zu machen, sondern auch einfach, weil die Gerichte mich danach fragen, wann ist hier Insolvenz eingetreten? Und möglicherweise kann man auch Vermögensgeschäfte, die im Vorfeld dann gelaufen sind, wenn es Insolvenzreife gab, auch wieder rückgängig machen. Das ist insgesamt eine sehr, sehr komplizierte Sache. Klar ist aber auch, als Insolvenzverwalter bin ich nicht der Staatsanwalt. Ja, also ich bin eigentlich nicht dafür zuständig, strafrechtliche Ermittlungen zu führen. Und das interessiert mich eigentlich auch nicht.
Wann ist für dich ein Fall abgeschlossen?
Abgeschlossen ist ein Fall eigentlich tatsächlich, wenn das Insolvenzverfahren endet. Weil auch diese Aufräumphase, die habe ich jetzt ja eben als Phase 2, das eröffnete Insolvenzverfahren beschrieben, die kann auch ganz, ganz viele spannende rechtliche Herausforderungen nochmal mit sich bringen. Und auch tatsächlich, da gibt es möglicherweise Sachen, die man dann irgendwie machen muss. Wilde Vertragskonstrukte irgendwie aufbrechen, Vermögenswerte im Ausland suchen und noch zur Masse ziehen. All diese Themen, das muss man alles noch machen. Aber das ist dann so der endgültige Schluss. Für mich ist aber so ein Vorabziel immer die Sanierung des Unternehmens. Das ist irgendwie der erste, wichtigste Milestone für mich. Habe ich es geschafft, das Unternehmen unter diesen Bedingungen eben zu sanieren?
Misst du daran auch deinen persönlichen Erfolg, dass die Sanierung gelingt, dass man nicht danach einfach auflöst?
Definitiv.
Wie oft klappt's? Kannst du da so eine Rate ungefähr nennen?
Ja, also bei Zahlen bin ich immer vorsichtig, aber dies vorausgeschickt ist es so, wir haben das mal in unserer Kanzlei erhoben, ganz grob kann man sagen, wenn wir ein Unternehmen haben mit einem laufenden Geschäftsbetrieb, schaffen wir es in rund 2/3 der Fälle auch eine Sanierung hinzubekommen.
Gehen da die Gründerinnen und Gründer meistens mit oder eher nicht?
Meistens ja. Gerade bei Startup-Unternehmen ist es eigentlich sehr, sehr üblich, dass wenn man eine Sanierung hinbekommt, dass die Gründer auch mitmachen.
Vielleicht kannst du ja einmal ganz kurz zusammenfassen, Hajo, was ist denn für Gründerinnen und Gründer wichtig zu wissen, wenn es so weit kommt? Wenn sie sehen, okay, ich bin nicht mehr zahlungsfähig, ich muss Insolvenz anmelden. Gibt es da so ultimative Do's und Don'ts, mit denen man vielleicht Schlimmeres verhindern kann?
Der erste Ratschlag ist, achte tatsächlich immer, wenn ihr Unternehmer seid, auf eure Liquidität. Das gehört einfach ins Pflichtenheft eines jeden Unternehmers. Gerade im Startup-Bereich hangelt man sich gerne von Finanzierungsrunde zu Finanzierungsrunde und hat nicht so eine langfristige Liquiditätsplanung. Es gibt leider sehr, sehr viele Unternehmer, die überhaupt keine Liquiditätsplanung wie vornehmen. Und das ist einfach total wichtig. Wenn man das nicht weiß, kann man natürlich auch den Absprung nicht schaffen und wissen, wenn man jetzt Insolvenzverfahren muss. Nummer 2 ist, bloß nicht zu lange warten. Es gibt eben einen ganz klaren Zusammenhang zwischen dem Krisenstadium und auch den Sanierungschancen. Häufig erlebe ich das leider, dass gerade im Startup-Bereich die Unternehmen einfach in diesem Krisenstadium schon ganz, ganz weit fortgeschritten sind. Ganz viele Lieferanten wollen nicht mehr zusammenarbeiten, die Kunden sind genervt, viele wichtige Mitarbeiter, gerade die Guten, haben das Unternehmen vielleicht schon verlassen. Dann ist es auch für einen vorläufigen Insolvenzverwalter sehr, sehr schwierig, irgendwie daraus noch eine Sanierungsoption zu machen. Wenn man es hingegen diesen Weg früh beschreitet, dann minimiert man natürlich nicht nur das Haftungsrisiko, sondern schafft eben auch einfach viel, viel bessere Chancen für so eine Sanierung. Nummer 3 ist, dass wenn man dann einen Insolvenzantrag stellt und dazu kommt, dass man das machen muss, dass man sich frühzeitig tatsächlich Hilfe nimmt. Auch da gibt es einen Zusammenhang. Je besser so ein Insolvenzverfahren vorbereitet ist, desto besser sind letztlich auch die Sanierungschancen. Und viertens, das leitet eigentlich auch ganz gut dazu über, man sollte sich eben diese Chancen des Insolvenzverfahrens gerade im Startup-Bereich einfach auch vergegenwärtigen. Ein Insolvenzverfahren ist nicht das Ende der Welt. Ganz häufig ist es der Auftakt. Und dieser Baukasten, dieser Sanierungsbaukasten, den wir mittlerweile haben im deutschen Recht, der ist einfach ziemlich vielfältig. Und das Insolvenzverfahren kann viel für so ein Unternehmen tun, um einfach diesen frischen Start, den es dann braucht, nochmal vorzunehmen.
Um nochmal da anzuhaken, wo du gesagt hast, man sollte möglichst früh handeln. Gibt es denn dann vielleicht auch Alternativen zur Insolvenz, wenn ich merke, okay, muss was tun?
Genau, ja, da ist tatsächlich eine ganze Menge passiert in den letzten Jahren. Auch durch die europarechtliche Regulierung hat sich da viel getan. Wir haben jetzt mittlerweile im deutschen Insolvenz- und Sanierungsrecht, wie wir es mittlerweile nennen können, ganz, ganz breiten, ganz großen Werkzeugkasten, den man benutzen kann. Das reicht dann von einer außergerichtlichen Sanierung, die gut funktionieren kann, wenn sie frühzeitig passiert. Insbesondere in Kombination mit so einem M&A-Prozess, dass man vielleicht tatsächlich noch weitere Investoren oder weitere Gesellschafter reinnimmt oder verkauft sogar gerade das Unternehmen, dass man da was tun kann für einen strategischen Investor, bis hin zu der Möglichkeit, so ein gerichtlich vermitteltes, außergerichtliches Sanierungsverfahren letztlich durchzuführen. Das ist Staruk-Verfahren, dass man sagt, naja, ich schaffe es nicht, mich mit einzelnen Gläubigern zu einigen. Ansonsten wären aber alle dazu bereit, irgendwie eine Stundung zu gewähren auf die Verbindlichkeiten oder vielleicht einen Kapitalschnitt in gewisser Höhe hinzunehmen. Das kann man machen. Das ist ziemlich aufwendig und deswegen auch teuer in der Beratung. Aber das kann gerade bei größeren Startup-Unternehmen guter Punkt sein. Oder eben dann auch das Insolvenzrecht mit seinen verschiedenen Spielarten. Es gibt ja nicht nur das normale Insolvenzverfahren, es gibt ja auch das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung, wo man letztlich sein eigener Insolvenzverwalter ist. Man bekommt dann vom Gericht nur so einen Aufsichtsperson an die Seite gestellt, den Sachwalter, und muss gemeinsam mit so einem Insolvenzberater dann sein eigenes Insolvenzverfahren durchführen. Das geht aber nur, wenn man nicht zu weit fortgeschritten ist im Krisenstadium, wenn insbesondere noch nicht eine lange Zahlungsunfähigkeit vorliegt. Und das wird einfach auch nochmal im Markt nochmal ganz anders wahrgenommen. Wenn man in Eigenverwaltung ist, sind die Sanierungschancen per se schon, stehen schon quasi so als Schild, irgendwie als Stempel schon auf dem Verfahren drauf. Und das kann eben auch dazu führen, dass man da nochmal mehr erreichen kann.
Mhm. Lass mich abschließend noch so ein paar kurze, schnelle Fragen zum Thema Insolvenz loswerden.
Ja,
was sind denn die häufigsten Gründe im Startup-Bereich, dass es zu einer Insolvenz kommt?
Ich würde sagen, tatsächlich ist es fehlender Umsatz. Das kann ganz viele Gründe haben. Entweder man ist mit seinem Produkt, was man hat, einfach noch nicht marktreif, und vorher gehen einem die Finanzreserven, die man eben zur Verfügung gestellt bekommen hat von Investoren oder mitgebracht hat selbst, einfach aus. Oder der Markt ist einfach nicht so, wie man sich den irgendwie vorgestellt hat, oder er bricht, wie man jetzt bei Corona mal gesehen hat, auch kurzzeitig einfach sehr, sehr stark zusammen. Und wenn man keinen Umsatz hat, bekommt man häufig auch relativ zügig ein Liquiditätsproblem. Das ist ein Thema, und früher war es einfacher, Finanzierung zu bekommen. Das heißt, man konnte so eine Liquiditätslücke eben auch auskömmlicher über eine weitere Finanzierungsrunde schließen. Das ist jetzt tatsächlich sehr, sehr viel schwieriger geworden.
Mhm. Was ist der Teil deiner Arbeit, den du am wenigsten magst?
Der Zeitdruck ist manchmal ziemlich hoch.
Genau, im ersten Teil hast du ja wirklich dann auch nur, wie viele Wochen? 3 Wochen habt ihr, oder?
Maximal 3 Monate.
3 Monate. Und für die zweite Phase gibt es da auch eine Vorgabe, bis wann man fertig sein muss?
Nein, also insgesamt gilt, man soll das so schnell wie möglich machen. Aber da ist der Zeitdruck tatsächlich deutlich geringer. Man hat eben maximal diese 3 Monate im vorläufigen Verfahren. Was für eine Unternehmenstransaktion, gerade wenn es größer wird und komplexer wird, einfach auch sehr, sehr schwierig sein kann. Und der Zeitdruck ist dann manchmal einfach sehr, sehr groß. Und da wünsche ich mir irgendwie, dass der Tag manchmal mehr als 24 Stunden hat.
Und was ist das Beste an deiner Arbeit?
Ich finde diese Vielfalt und die Arbeit in den immer neuen Teams total spannend. Wir haben ja viel jetzt über die schwierigen Seiten eben auch in so einem Insolvenzverfahren gesprochen, irgendwie, dass dann viele Leute traurig sind, dass viele Leute irgendwie vor Existenzsorgen stehen. Aber was häufig in so einem Insolvenzverfahren passiert, wenn es der vorläufige Verwalter auch schafft, die Leute mitzunehmen, dann entsteht tatsächlich häufig so eine Art von Aufbruchstimmung, von Teamspirit. Und das zu spüren in immer neuen Konstellationen, mit immer neuen Unternehmen, mit immer neuen Menschen, das ist unglaublich bereichernd, vielfältig. Und wenn es dann klappt, das ist einfach schön.
Wunderbar, dann wünsche ich dir dabei viel Erfolg. Hajo, vielen herzlichen Dank, dass du heute unser Gast warst und uns mal so ein bisschen die Mythen der Insolvenzverwaltung aus der Welt geräumt hast quasi. Danke euch auch fürs Zuhören, und wenn ihr mehr zum Thema Finanzierung oder auch nicht laufende Finanzierung, besser laufende Finanzierung erfahren wollt, dann schaut auch auf gründerszene.de rein, und ansonsten hören wir uns bald wieder. Vielen Dank.
Dankeschön.